Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Neue Vorwürfe gegen die UBS, die Grossbank verschiebe Schwarzgelder nach Singapur, der Paradeplatz dementiert. Kärntens großer Korruptionsskandal.
Es ist sicher in Österreich dieses feudalistische Wesen noch sehr stark ausgeprägt. Das ändert sich jetzt aber zunehmend.
Korruption und feudale Vergangenheit in Österreich. Und Born to be Wild. Intoniert von einer Jugendblaskapelle. Oder wenn ein Ableger der Rockergruppe Broncos als Zivilpolizeistreife in Bern agiert, im Echo der Zeit. Am Mikrofon Peter Vögeli. Amerika erlebt diesen Sommer die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten. Getreidefelder vertrocknen, die Ernte wird deutlich geringer ausfallen als üblich. Das treibt die Lebensmittelpreise weltweit in die Höhe. Die Welternährungsorganisation warnt von einer neuen Lebensmittelkrise. Wirtschaftsredaktor Philipp Mayer.
Mais, Soja und Weizen. Bei allen wichtigen Getreidesorten steigen die Preise. Alleine heute verteuerte sich der US-Mais an den Rohstoffbörsen um 3%, auf ein Rekordhoch von rund $32 pro 100 Kilo. Auch die Preise für Weizen und Sojabohnen legten heute wieder stark zu. Laut der Welternährungsorganisation FAO liegen die Nahrungsmittelpreise bereits deutlich über jenen der Ernährungskrise im Jahre 2008. Damals kam es in ärmeren Ländern wie Ägypten und Kamerun zu Ausschreitungen. Hilfsorganisationen warnen vor dramatischen Konsequenzen. Vor allem in den von Hunger geplagten Regionen könnten Grundnahrungsmittel noch unerschwinglicher werden, als sie für viele Menschen heute schon sind. Grund für den Preisanstieg ist vor allem das Wetter in den Kornkammern der USA. Der weltgrößte Mais- und Sojaproduzent leidet seit Wochen unter Trockenheit. Im Zentrum des Landes, dort wo die riesigen Getreidefelder liegen, wurden im Juli die höchsten Temperaturen aller Zeiten gemessen. Auch in Südeuropa, Russland, in verschiedenen ehemaligen Sowjetstaaten sowie in Südamerika ist das Wetter derzeit ungünstig für das Getreidewachstum. Experten erwarten, dass Ende Jahr rund ein Drittel einer normalen Welternte fehlen wird. Neben dem Wetter treiben auch andere Faktoren die Preise in die Höhe. Zum Beispiel wird immer mehr Getreide in Kraftstoffe für Motorfahrzeuge umgewandelt.
Philipp Mayer. Und die große Dürre in den USA kann man sogar hören. Später in der Sendung nach den Nachrichten mit Konrad Muschk.
Der Finanzminister des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, hat den Kauf von Bankdaten-CDs aus der Schweiz verteidigt. Zudem erklärte der SPD-Politiker gegenüber dem ZDF, die Fahnder verfügten über Hinweise, wonach die Schweizer Grossbank UBS darüber nachdenke, wie in der Schweiz deponiertes Schwarzgeld erhalten werden könne. Ein Sprecher der UBS hat diese Vorwürfe umgehend zurückgewiesen. Im Hinblick auf die Volksabstimmung Schutz vor Passivrauchen vom 23. September wehren sich die Schweizer Hoteliers gegen ein strengeres Rauchverbot. Eine Verschärfung des Rauchverbots würde dem Gastgewerbe große finanzielle Verluste bescheren, schreibt der Branchenverband Hotellerie Suisse. Viele Gastbetriebe hätten bereits in Fumoirs investiert. Die Initianten der Vorlage fordern unter anderem, dass nur noch unbediente Fumoirs erlaubt sind. Das Zürcher Kinderspital wird wieder religiös begründete Beschneidungen durchführen, nach einem Stopp von 3 Wochen. Allerdings werde jeder Fall einzeln geprüft, teilte das Spital mit. Zwar sei die medizinisch nicht notwendige Beschneidung wohl auch in der Schweiz eine Körperverletzung, doch sei der Eingriff gesellschaftlich akzeptiert. Es sei deshalb Aufgabe der Politik, die religiöse Beschneidung von Knaben allenfalls unter Strafe zu stellen, so das Kinderspital. In Libyen hat das neue Parlament einen langjährigen Gegner Gaddafis zum Vorsitzenden gewählt. Mohamed El-Megarif erhielt 113 von 200 Stimmen. Er war früher Botschafter Libyens in Indien. Seine Partei stellt nur 3 Abgeordnete. Nachdem Kofi Annan als Vermittler im Syrien-Konflikt gescheitert ist, soll der ehemalige algerische Außenminister Lakhdar Brahimi die Aufgabe übernehmen. Der Name des 78-Jährigen wurde von Diplomaten der UNO genannt. Brahimi soll nächste Woche offiziell ernannt werden. Brahimi selbst hat sich heute ebenfalls zu Wort gemeldet. Er hat die Mitglieder im Sicherheitsrat der UNO aufgefordert, sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen. Das Wetterphänomen El Niño könnte diesen Winter wieder aktiv werden. Das zumindest befürchten die Wissenschaftler des japanischen Wetterdienstes. El Niño erwärmt das Wasser vor der lateinamerikanischen Pazifikküste, was wiederum das Wetter in vielen anderen Regionen der Welt beeinflusst. Als Folge bleibt der Regen in Afrika und Asien häufig aus, was zu Ernteausfällen führt. In Südamerika dagegen regnet es mehr. In Griechenland könnte die Arbeitslosigkeit nächstes Jahr auf bis zu 29% steigen. Das befürchtet der Chefanalyst des größten griechischen Gewerkschaftsbundes. Gegenwärtig liegt die Arbeitslosenrate in Griechenland bei 23%. Der soziale Frieden sei in Gefahr, wenn die Wirtschaft durch die harten Sparmaßnahmen weiter abgewürgt würde. Wochen nach dem Bekanntwerden der Libor-Manipulationen fordert die britische Finanzaufsicht Reformen. Denn der Zinssatz, der bisher täglich durch die wichtigsten Großbanken festgelegt wurde, habe durch den Skandal an Glaubwürdigkeit verloren, sagt die Finanzaufsicht in London. Künftig müsse sich die Berechnung des Libor-Zinssatzes auf reelle Werte beziehen und nicht mehr auf die Einschätzung einzelner Institute, sagt die britische Finanzaufsicht. Der Referenzzinssatz Libor dient als Berechnungsbasis für eine Vielzahl von Finanzgeschäften. Zum Fußball. In den Playoffs zur Champions League Gruppenphase trifft der FC Basel auf den rumänischen Meister Cluj. Bei der Auslosung für die Playoffs in der Europa League trifft IB auf den FC Midtjylland aus Dänemark und Luzern spielt gegen den belgischen Klub aus Genk. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.483 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.150 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.20 Franken gehandelt, der Dollar zu 97,70 Rappen. Das Wetter, es bleibt sonnig. Die Temperaturen erreichen morgen Samstag im Norden mit etwas Biese 24 Grad, im Süden 29 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Die neuen Vorwürfe gegen die UBS, wir schalten nach Zürich und Berlin. Dann... Wir hören und berichten von der großen Dürre in den USA aus den Maisfeldern Missouris. Kärntens großer Korruptionsskandal, wie man für 8 Seiten Gutachten 6 Millionen verdient. Das Kinderspital Zürich beendet sein Moratorium in Sachen Beschneidungen. Und very unbritish.
We're the best Olympic holders ever. We will be the best in history.
Es regnet nicht an Londons Olympischen Spielen und der Brite ist amused. Wir setzen uns später für einen freitäglichen Apéro in den Hyde Park. Es ist fast schon Alltag, dass das Bundesland Nordrhein-Westfalen Steuer-CDs aus der Schweiz kauft. Doch nach dem angeblich neuesten Erwerb schreibt die Financial Times Deutschland heute, den Fahndern seien Beweise in die Hand gekommen, dass die UBS Steuerflüchtlingen helfe, ihr Geld in Singapur in Sicherheit zu bringen und es existiere sogar ein entsprechendes Schulungsvideo für UBS-Mitarbeiter. Und Nordrhein-Westfalen scheint diese Berichte zu bestätigen, Kasper Selg.
Man muss da sehr vorsichtig sein mit der Quellenlage. Offiziell bestätigt diese UBS-Geschichte niemand, sie wird nur sehr ausdrücklich nicht dementiert. Man muss sehen, die ganzen Informationen bezüglich der UBS stammen aus der deutschen Financial Times und laut dieser von Insidern in der Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen, die das ganze Dossier sehr gut kennten. Das sind immer Quellen, die nicht genannt sein wollen und die natürlich mit diesen Indiskretionen eine ganz bestimmte Strategie verfolgen. Man macht Druck gegen Steuerhinterzieher und auch gegen das Steuerabkommen mit der Schweiz. Man muss aber umgekehrt sehen, die Financial Times oder auch die Süddeutsche, welche auf diesem Gebiet zurzeit am meisten publizieren, das sind renommierte Redaktionen, die kennen ihre Quellen und sie sind nicht dafür bekannt, dass sie irgendwelche windigen Behauptungen streuen.
Paradoxerweise erklären fast zeitgleich zu diesen Meldungen einzelne Bundesländer wie Niedersachsen und Hessen, sie wollten sich nicht mehr an den Kosten für den Kauf solcher CDs beteiligen. Warum das?
Das sind beides CDU-regierte Länder. Die gehen, wie das Bundesfinanzministerium auch, davon aus, dass der Kauf solcher CDs rechtlich mindestens sehr fragwürdig sei und dass mit solchen Zufallstreffern wie den eben zufälligerweise angebotenen CDs, dass mit solchen Zufallstreffern keine Steuergerechtigkeit zu erzielen sei. Die sei nur mit dem Steuerabkommen mit der Schweiz zu bekommen. Das ist die Argumentation. Bisher war es immer so, dass der Bund und alle 16 Bundesländer sich die Kosten an solche CDs geteilt haben, weil letztlich auch alle dann profitieren, wenn Nachsteuern dann hereinkommen. Der Bund hat bisher immer die Hälfte der Ankaufskosten bezahlt. Das will er jetzt interessanterweise nicht mehr tun, auch unter anderem, weil Nordrhein-Westfalen beim Bund gar nicht mehr angefragt hat, ob er diese 4 CDs kaufen soll. Also Nordrhein-Westfalen macht das jetzt völlig auf eigene Faust und da sagt das Ministerium Schäuble, dann zahlen wir auch nichts mehr daran.
Was bedeuten jetzt diese neuesten Meldungen für das Steuerabkommen mit Deutschland?
Politisch ist es so, dass sich die Gräben mit jeder neuen gekauften CD und den Diskussionen darum herum immer mehr vertiefen. Also Befürworter und Gegner verschanzen sich immer mehr auf ihren jeweiligen Positionen für oder eben gegen das Abkommen, womit sich dessen Aussichten natürlich verschlechtern, weil im Bundesrat die Mehrheit immer noch fehlt. In den Medien bewegt sich eher schon etwas, gerade die Financial Times, von der wir eben gesprochen haben, eine sehr einflussreiche Zeitung, hat heute ihre Position gewechselt. Die war bisher immer für das Abkommen mit der Schweiz und sie kommentiert heute, wenn es so sei, dass die UBS weiterhin Instruktionen herausgebe, wie deutsche Steuerzahler, sagen wir mal, an ihrer Steuerpflicht vorbeigeführt werden könnten, zum Beispiel mit einer Auslagerung der Vermögen nach Singapur, dann sei diese ganze Diskussion über Weißgeld, über eine künftige lückenlose Versteuerung eine glatte Irreführung. Deswegen sei man jetzt zum Schluss gekommen, dieses Abkommen sei, Zitat, völlig sinnlos.
Besten Dank, Kaspar Selk. Unsere Wirtschaftsredaktorin in Zürich hört mit, Evelyn Kobler. Wie reagiert die UBS auf diese Vorwürfe?
Sie weist die Vorwürfe von sich. Wörtlich schreibt sie, sie biete Kunden keine Unterstützung bei Handlungen, die der Umgehung ihrer Steuerpflicht dienen. Und ähnlich tönt es im Übrigen auch bei der Schweizerischen Bankiervereinigung, die schon öfters Stellung nehmen musste zu ähnlichen deutschen CDs. Banken würden Kunden nicht aktiv helfen, Geld in andere Länder zu verschieben.
Das klingt sehr defensiv.
Die Stellungnahmen, die sind wahrscheinlich bewusst vorsichtig formuliert. Einerseits haben die Banken keine offiziellen Informationen von den deutschen Behörden. Die Faktenlage ist also unklar. Und für eine Bank wie die UBS ist es in einem solchen Fall natürlich sehr schwierig, intern da abzuklären, was an Vorwürfen, was an Gerüchten allenfalls dann dran ist. Da gibt man sich vorsichtshalber lieber mal wortkarg.
Wie plausibel ist Ihrer Kenntnis nach der Vorwurf, die UBS helfe, Kunden Schwarzgelder nach Singapur zu verschieben?
Da hört man sehr Unterschiedliches. Es gibt deutsche Steueranwälte, die sagen, die sehr Reichen, die würden weiterhin Wege finden, das Geld zu verschieben, wenn sie nur kreativ genug seien. Bei der UBS hingegen heißt es, die Geldflüsse, zum Beispiel eben nach Singapur, die seien nicht gestiegen intern. Für kleine und mittlere Vermögen, da scheint es schon schwieriger geworden zu sein, Geld zu verschieben, sagen wir für den Zahnarzt in Lörrach, weil zum Beispiel eben Singapur strenger geworden ist bezüglich Schwarzgeld, weil es aber eigentlich auch nicht im Interesse der Banken ist, dass da alles Schwarzgeld jetzt weggeht. Wenn wir uns das Abkommen mit Deutschland anschauen, da ist ja vorgesehen, dass die Banken dann Minimum 2 Milliarden Franken an Abgeltungssteuer abliefern müssen. Wenn das keine Schwarzgeldsünder mehr tun können, die noch hier in der Schweiz sind, dann müssen das die Banken selber berappen. Jetzt muss man auch sagen, das Verhalten der Banken, das war nicht immer wahnsinnig weitsichtig in der Vergangenheit. Es wäre aber auch hier einmal mehr wirklich im ureigenen Interesse der Banken, dieses Mal wirklich umsichtig zu agieren.
Informationen aus Zürich und Berlin. Die große Dürre hat weite Teile der USA fest im Griff. Bei den ganz Alten werden Erinnerungen wach an die 1930er Jahre, als der mittlere Westen, die Amerikas Kornkammer, nur noch ein Dust Bowl war, vertrocknet und verwüstet von Sandstürmen und Millionen Menschen ihre Heimat verlassen mussten. Die gegenwärtige Dürre trifft vor allem Missouri. ARD-Korrespondentin Sabine Müller.
Man muss die meisten Felder in Missouri gar nicht sehen, um zu wissen, wie schlecht die Ernte in diesem Jahr wird. Man muss sie nur hören. Wenn Farmer John Wallace durch sein Maisfeld im Osten des Bundesstaats geht, dann rascheln die braunen, knochentrockenen Halme laut. Die Kolben, wenn es denn überhaupt welche gibt, sind winzig. Wallace bricht einen ab und zieht die Blätter zurück. Drinnen liegt ein etwa 10 cm langes, daumendickes Kölbchen, an dem sich kein einziges Maiskorn geformt hat. 60 Jahre ist er alt, aber so eine Dürre hat er noch nicht erlebt. Was auf seinem Feld steht, reicht gerade noch als schlechte Silage für seine knapp 200 Rinder und selbst das nur eingeschränkt. Die ersten 40, 50 Zentimeter vom Boden muss er stehen lassen, erzählt er. Denn wegen der Trockenheit sei viel zu viel Nitrat im unteren Teil der Maispflanzen. Genug, um ein Rind zu töten. Ende Mai hat es hier das letzte Mal mehr als ein paar Tropfen geregnet. Dass am Horizont Wolken aufgezogen sind, macht Wallace keine große Hoffnung. Das passiert öfter, sagt er, aber regnen tut's dann doch nicht. Wallace soll Recht behalten. Aber 100 Kilometer weiter südöstlich in St. Charles schüttet es am Abend wie aus Kübeln. Trotzdem schaut Mike Geske am nächsten Morgen skeptisch.
There have been scattered rains around and they hit small areas. They don't sweep across like they normally do.
Statt ab und zu Schauer in kleinen Gebieten müsste es mal wieder in ganz Missouri regnen. Geske sitzt im Vorstand von Missouris Getreidebauernvereinigung, die sich gerade in St. Charles trifft. Er hat den Überblick über seinen Bundesstaat und sein Fazit ist vernichtend.
It's just bad all over. There's a lot of suffering just about everywhere. It's spread around fairly equally.
Überall sieht es schlecht aus, fast überall leiden die Bauern. Da ist es auf den ersten Blick erstaunlich, wie gelassen viele Farmer die Sache nehmen.
This is the second time I've been looking at my crops since the 1st of July.
Als der 65-jährige Sam Cobb mir in seinem Pickup seine Felder zeigt, sagt er, dass er nur alle paar Wochen hier rausfährt und nach dem Mais schaut.
Well, I come out here and be depressed looking at crop that's burning up. You know it's burning up and there's nothing I can do about it.
Schließlich weiß er, dass die Ernte größtenteils verdorrt ist und er nichts mehr tun kann. Aber wie die meisten Farmer in Missouri ist Cobb gegen Ernteausfälle versichert. Nicht zu 100%, aber zu 75.
Crop insurance helps you get your bills paid. It's just something to lighten the blow.
Das wird genug sein, um alle Rechnungen zu zahlen und den Schlag abzufedern, den die Dürre seinem Hof versetzt. Hat der Klimawandel vielleicht etwas mit dieser ungewöhnlichen Dürre zu tun? Es hat immer Klimaschwankungen gegeben, sagt Rob Korf, der eine Farm im Osten von Missouri besitzt. Das Universum sei so riesig und dank Gottes Entwurf so großartig, dass menschliches Handeln daran gar nichts verändern könne. Farmer Sam Cobb klammert sich derweil an ein letztes bisschen Hoffnung. Die Sojabohnen könnten noch was werden, meint er, wenn es bald Regen gibt. Aber es müsste schon mehr regnen als das bisschen gestern, sagt er, und es dürfe nicht wieder richtig heiß werden. Sonst sei auch die Sojaernte für dieses Jahr dahin.
Hackeln statt Packeln, Arbeiten statt Vetternwirtschaft war einst das Motto des rechtspopulistischen Jörg Haider in Kärnten. In diesen Tagen aber wird dieses Motto als große Lüge entlarvt. Kärnten wird von einem großen Korruptionsskandal erschüttert. Reihenweise treten konservative Politiker von Haiders Freiheitlichen, aber auch von der konservativen ÖVP zurück. Die halbe Kärntner Regierungsmannschaft steht unter Korruptionsverdacht. Österreichs Staatspräsident Fischer sprach in diesen Tagen von einem politischen Sumpf. Ich habe Armin Thurnher, den Mitbegründer und Co-Chefredaktor des linksliberalen Wiener Wochenmagazins Falter, gefragt: Gibt es ein Beispiel, welches das Muster der Korruption anschaulich illustriert?
Das jüngste und jetzt Gegenstand von Gerichtsverfahren bildende Beispiel sind die 12 Millionen Euro, die ein Steuerberater als Honorar für ein dürres achtseitiges Gutachten erhalten hat. Und zwar von Haider und der ÖVP, die ja damals Regierungspartner waren. Wie sich jetzt herausstellt, war das Gutachten so maximal 200.000 Euro wert. Als das dann öffentlich geworden ist, hat die Haider-Partei, damals war das BZÖ, gesagt, na gut, dann reduziert der Steuerberater das auf die Hälfte und haben das einen sogenannten Patriotenrabatt genannt. Der Rest des Geldes sollte also offensichtlich verteilt werden an die Parteien. Und das ist jetzt Gegenstand eines Verfahrens, weil der Steuerberater, der dieses Honorar bekommen sollte, über die Umstände jetzt ausgepackt hat, weil er selbst Angst hatte, da ins Gefängnis zu müssen.
Wir als Nachbarn in der Schweiz fragen uns natürlich, wie ist das möglich, dass unser Nachbarland Österreich, der Rechtsstaat, wieso etwas möglich ist, dass man 6 bzw. 12 Millionen Euro zahlen kann, dass das die Justiz sogar abgenickt hat, dass das durchkam. Wie ist so etwas möglich?
Naja, also die Justiz hat sich ja mit Scheingutachten zufrieden gegeben. Aber man muss das, glaube ich, auch verstehen aus dieser spezifischen Kärntner Situation heraus.
Erklären Sie uns doch diesen spezifischen kärntnerischen Nährboden.
Also der Kärntner Nährboden, den kann man, glaube ich, nur verstehen aus der Situation des Bundeslands an der Südgrenze zu Slowenien, einstmals Jugoslawien, mit einer relativ großen slowenischen Volksgruppe. Und die sogenannten Deutschkärntner, also die deutschsprachige Mehrheit, hat sich da immer sehr militant durchgesetzt. Und das hat nach 1945 auch dazu geführt, dass das Land sozusagen immer ein Hort der Rechten war. Gleichzeitig war es aber so, dass die Sozialdemokratie dort eine absolute Mehrheit hatte und autokratische Typen dort immer am Werk waren und sozusagen das Kennzeichnende der österreichischen Parteiendemokratie, nämlich dass es eine sehr allumfassende Macht der Parteien gibt, dass das in Kärnten vielleicht noch einmal stärker ausgeprägt war.
Ist dieser Korruptionsskandal nun ein spezifisch kärntnerisches oder ist es eben auch ein österreichisches Phänomen?
Es ist einerseits ein österreichisches, weil eben die Begehrlichkeit des Parteienstaates überall da ist. Und auf der anderen Seite ist es spezifisch kärntnerisch, weil eben dieses freche, rechtspopulistische Wesen, das immer so getan hat, als ob sie die großen Zaubermänner wären, auch mit einer wirklich vor sich hergetragenen Verachtung des Rechtssystems. Also es ist beides. Nicht? Es ist ein österreichischer Skandal, aber mit einer sehr stark Kärntner Ausprägung. Das ist so, wie wenn in Amerika die besonders sittenstrengen Abgeordneten dann von irgendwelchen Sexkameras beim Seitensprung überrascht werden. Ne?
Fehlt es in Österreich an einem politischen Bewusstsein, dass solche Fälle immer wieder möglich sind?
Es ist sicher in Österreich dieses feudalistische Wesen noch sehr stark ausgeprägt, dass man zum Beispiel einem Landeshauptmann nicht so stark auf die Finger schaut. Das ändert sich jetzt aber zunehmend durch die Aufdeckung dieser Skandale und auch durch eine Justiz, die nicht mehr länger bedingend zuschaut, auch durch die Einführung einer Korruptionsstaatsanwaltschaft. Also es ändert sich schon etwas im Rechtsbewusstsein der Österreicher, das glaube ich schon.
Das heißt, die Aufarbeitung dieses Skandals geschieht nun nicht nach altem, sondern nach neuem Muster?
Es ist zu hoffen und es ist jetzt auch die Stimmung in Kärnten offensichtlich so, dass die Leute also von diesem Regime genug haben. Die Kärntner wollen mehrheitlich, dass gewählt wird und zwar schnell. Die FPK versucht das mit Macht zu verhindern, aber es wird hoffentlich nicht gelingen.
Und wenn es also in absehbarer Zeit zu Neuwahlen käme, könnten dann Rote und Grüne in Kärnten eine Mehrheit gewinnen?
Ja, also es gibt jetzt Umfragen, nach denen die Grünen am meisten gewinnen würden. Auch die SPÖ würde gut abschneiden. Also es ist durchaus anzunehmen, dass es da zu einem Machtwechsel kommen könnte. Wenn die Wahlen heuer stattfinden, dann nehme ich an, wird es schon zu einem Wechsel kommen.
Und wenn es zu einem politisch grüneren Kärnten käme, das wäre ja eine ganz neue Farbkonstellation, hätte das Auswirkungen auf Wien?
Direkt wahrscheinlich nicht, aber es hätte sicher Auswirkungen auf den Führer der FPÖ, auf den Heinz-Christian Strache, der ja sich sehr stark mit dieser Kärntner Partei verbündet hat. Die ist nicht eigentlich eine Landesorganisation der FPÖ, sondern die hat versucht, so eine CSU-CDU-Konstruktion zu finden. Die nennt sich deswegen nicht FPÖ, sondern FPK. Früher war sie BZÖ, sehr verwirrend. Aber weil diese Partei, diese FPK, doch im engen Verbund mit der Strache-Partei ist, ist dann schon anzunehmen, dass auch das Saubermann-Image des Strache angeknackst wird. Er fordert ja immer direkte Demokratie. Und in dem Fall aber, wenn es seiner eigenen Partei schaden würde, nämlich Kärntner Neuwahlen, ist er nicht für, sondern gegen direkte Demokratie. Und das werden die Wähler sicher auch nicht so schnell vergessen.
Armin Thurnherr vom Wiener Wochenmagazin Falter. Die USA setzen im Kampf gegen Drogen nach wie vor auf Repression. Mittel- und Südamerika aber tendieren mehr und mehr zu einem anderen Weg. Uruguay ist für Kiffer schon heute ein Paradies, der Konsum von Cannabis war dort noch nie verboten. Nun sollen sogar Anbau und Handel legalisiert werden, um Drogengewalt und Kriminalität einzudämmen. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Die Regierung will für sich die Kontrolle über Produktion, Qualität und Preis von Hanf. Beschafft werden könne das Gras vom Staat etwa in Apotheken, welche die Kunden zu registrieren und ihnen maximal 20 Joints pro Monat abzugeben hätten. Wer mehr davon verbrauche, müsse in Behandlung. Damit will man den Kriminellen das Handwerk und den Schwarzmarkt trockenlegen. Das Verbot gewisser Drogen schaffe der Gesellschaft mehr Probleme als die Droge selbst, ist Staatspräsident José Mujica überzeugt. Marihuana bleibe eine Droge, aber eine viel weniger schädliche Droge als andere, meint der 79-jährige Präsident. Im Parlament von Montevideo liegt ein absichtlich vage formulierter Vorschlag. Ein einziger Artikel, bestehend aus drei Paragraphen. Die Regierung will auf diese Weise eine breite Debatte in Gang setzen. Im Parlament, aber auch in der Öffentlichkeit. Heute sind zwei von drei Uruguayern gegen die Freigabe von Marihuana. Liberalere Gesetze kurbelten den Konsum an und das sei die falsche Drogenpolitik, wenden die Kritiker ein. Präsident Mujica beschwichtigt. Er sei eher bereit, auf die Liberalisierung zu verzichten, als das 3,5 Millionen Volk vor vollendete Tatsachen zu stellen.
Si el 60% por lo menos de los uruguayos no lo entiende y no lo respalda, nos vamos a ir al mazo. Porque no se deben de hacer estas cosas prepo.
Heute kontrollieren kriminelle Banden einen Markt, auf dem nach offiziellen Schätzungen jährlich Marihuana für etwa 70 Millionen Franken umgesetzt wird. Teuer und illegal ist der Joint also und viele Konsumenten landen deswegen beim billigeren, aber auch viel gefährlicheren Crack. Das Abfallprodukt von Kokain macht schnell abhängig und drückt auf die Hemmschwelle. Von Januar bis Ende Juli nahm die Zahl der Gewalttaten mit tödlichem Ausgang um über 50% zu. Verübt wurden die Verbrechen überwiegend von Crack-Abhängigen. Der Regierung ist bewusst, dass Marihuana für die Crack-Süchtigen keine Ersatzdroge ist. Vielmehr will sie erreichen, dass junge Erstkonsumenten sich beim weniger schädlichen Hanf bedienen. Uruguay ist der Pionier beim Versuch, die Marihuana-Szene zu verändern. Darüber diskutiert wird freilich in vielen Ländern Lateinamerikas, das bisher mehr oder weniger widerspruchslos dem US-Diktat von Verbot und Repression gefolgt ist. Auch in Argentinien und in Chile gibt es Anstrengungen, von diesem Prinzip abzurücken. Einen Schritt weiter geht der Bürgermeister der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Versuchsweise wird dort das Schweizer Modell mit der kontrollierten Abgabe harter Drogen kopiert. Kolumbien hat versucht, die Marihuana-Liberalisierung beim letzten Amerika-Gipfel auf die kontinentale Agenda zu setzen. Ohne Erfolg, denn die Vereinigten Staaten lehnten ab. US-Präsident Barack Obama selbst hält den Krieg gegen die Drogen zwar für verloren, aber neue Rezepte hat er keine.
Es ist 18.28 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit kniffligen Rechtsfragen bei der Knabenbeschneidung, Rockern aus Berner Zivilstreifen und unbritischen Briten. Im Zürcher Kinderspital sollen Knaben auf Wunsch der Eltern wieder beschnitten werden können, auch wenn der Eingriff medizinisch nicht notwendig ist. Damit endet das Anfang Juli beschlossene Moratorium, nachdem ein Gericht in Deutschland entschieden hatte, Knabenbeschneidungen seien Körperverletzungen. Kritik an diesem Moratorium äußerten nicht nur jüdische Organisationen, sondern auch die christlichen Landeskirchen. Aus Zürich, Kurtin Vinzenz.
Das Zürcher Kinderspital hat das Moratorium für genaue ethische und juristische Abklärungen genutzt. Das Ergebnis: Beschneidungen aus religiös-kulturellen Gründen macht man wieder, aber nur nach einem intensiven Gespräch mit den Eltern und wenn Vater und Mutter mit ihrer Unterschrift die Zustimmung geben, sagt Felix Sennhauser, der ärztliche Direktor des Zürcher Kinderspitals.
Die Aufklärungspflicht war immer ein Thema, aber dass beide Elternteile jetzt schriftlich ihr Einverständnis geben müssen, das ist neu.
Wenn die Eltern auch nach diesem Gespräch an der Beschneidung ihres Knaben festhalten, wird der Eingriff durchgeführt, es sei denn, es sprechen medizinische Gründe dagegen. Das Moratorium von Knabenbeschneidungen am Zürcher Kinderspital hatte für einigen Wirbel gesorgt, auch wenn es im Schnitt nur etwa 2 solche Fälle pro Monat gibt. Kritik kam nicht nur von den betroffenen jüdischen und muslimischen Religionsgemeinschaften, sondern auch von den christlichen Landeskirchen. Juristen dagegen hatten zum Teil Verständnis geäußert. Die neue Lösung berücksichtige das Wohl des Kindes, werde aber auch den religiösen und strafrechtlichen Aspekten des Problems gerecht, ist Spitaldirektor Sennhauser überzeugt.
mit diesem systematischen Vorgehen, das auch den Ärzten wieder Sicherheit gibt, sei es nun vom Abwägen, Wunsch der Eltern auf der einen Seite und der juristische Kontext, wo wir auch in Abklärung mit der Oberstaatsanwaltschaft in dem Sinne Entwarnung erreichen konnten.
Dass die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft, die oberste Zürcher Strafverfolgungsbehörde, das neue Vorgehen ausdrücklich billigt, ist für das Kinderspital zweifellos entscheidend. So ist sichergestellt, dass die Ärzte nicht mit einem Strafverfahren von Amtes wegen rechnen müssen. Sowohl von jüdischer als auch muslimischer Seite wurde heute der Entscheid des Kinderspitals begrüßt. Dass Vater und Mutter mit ihren Unterschriften zustimmen müssten, sei vernünftig, hieß es von beiden Seiten.
Im Ausland gelten Rockergangs wie die Hells Angels oder Bandidos als Teil der organisierten Kriminalität. Im Kanton Bern übernimmt ein Ableger der sogenannten Broncos sogar Polizeiaufgaben. In 16 Gemeinden gehen die Broncos nachts auf Patrouille, weil das die Gemeinden billiger kommt als Polizeistreifen. Rocker als Ordnungshüter, wie muss man sich das vorstellen? Inlandredaktor Sascha Buchbinder sorgt für Ordnung bei all diesen Fragen.
Früher haben sie die Fäuste fliegen lassen.
Nein, wir waren nicht das Problem. Das Problem war die Gesellschaft damals. Wir haben das einfach gezeigt, wie man das anders machen kann. Also das war ja in der Zeit der Jugendbewegungen. Also die einen machten das mit Powerflower und wir mit zum Teil mit Faustschlägen. Also wir haben uns einfach durchgesetzt.
Beje Wittmer ist Rocker. Ein 2-Meter-Mann. Fukuhila-Frisur, Goldkette, die Unterarme voller Narben. Heute ist der Rocker Peje Wittmer Unternehmer, Geschäftsführer der Broncos Security GmbH, Firmensitz Jegensdorf, 180 Mitarbeiter.
Die Broncos Security GmbH gehört seit über 10 Jahren zu den professionellen Sicherheitsfirmen der Schweiz.
Ein Industriebau, Wellblechoptik. Die Kantine aber sieht aus wie eine Clubhöhle. Sofalandschaft, im Zentrum ein Snookertisch, eine Whiskyflasche kopfüber an der Wand. Die Broncos sind nicht nur Türsteher, schützen nicht nur Rockkonzerte. Inzwischen sorgen sie im Auftrag von 16 Gemeinden dafür, dass die Dorfjugend keinen Ärger macht. Vom bösen Buben zum Ordnungshüter. Brav geworden. Wie geht das? Probe aufs Exempel. Unterwegs mit der Gemeindepatrouille in Betterkinden und Dutzendsdorf. Mit Regula Kummer und ihrem Kollegen, der sich als Christoph vorstellt.
Hallo zusammen. Bitte wieder am Picknick.
Ja. Also nicht heute. Nicht heute, nein.
Nicht heute. Nein. Wir betreffen, dass der Abfall mitnehmen.
Ja, das ist
gut. Also, das ist gut. Tipptopp. Einen schönen Abend.
Reden mit den Jugendlichen, das sei zentral.
Ja, ich schaue es manchmal fast ein bisschen mehr als Jugendarbeit an. Und ein Weg macht man nur eine Verdrängung des Problems, wenn man es einfach nur sinnlos wegschickt. Dann gehen sie immer weiter und weiter in andere Gemeinden rein und machen dort nachher Trouble und wissen eigentlich nicht, was sie falsch machen, einfach fluchen über uns.
Die Regeln, die die Broncos durchsetzen, sind einfach. Müll auflesen, kein Lärm, kein Alkohol für unter 16-Jährige. Die Jugendlichen kennen die Regeln. Und sie kennen die Routen der Broncos. Bei der Kontrolle sind die Plätze leer. Nur PET-Flaschen liegen noch rum. Die Broncos sammeln Müll ein. Nach 3 Stunden dann eine kurze Pause in einer Rockbar. Das Gocki wird offeriert. Zum Abschied spendiert der Wirt ein dickes Sandwich. Die Stimmung ist rau, aber herzlich. Rocker halten zusammen. Für Regula Kummer ist das Bronco-Lebensgefühl zentral.
Man fühlt sich nicht einfach hergeschmissen in den Job und jetzt machen wir selber und schauen selber. Also es ist wirklich sehr gut organisiert und professionell.
Trotzdem ist die Rocker GmbH nicht einfach eine Sicherheitsfirma wie jede andere. Geschäftsführer Peje Wittmer erklärt den feinen Unterschied.
Wir lassen uns nicht alles bieten. Also ich denke, ich möchte nicht bei der Polizei arbeiten, was die sich bieten lassen müssen. Das machen wir sicher nicht. Also wenn mich einer anspuckt, dann kommt er entsprechend zurück.
Unversehens blitzt der Rocker-Kodex auf. obwohl die Sicherheitsfirma doch das Gesetzbuch, nicht die Bronco-Regeln hüten soll. Aber Widmer lässt sich nicht beirren, weil
der Respekt uns gegenüber ist sicher höher als gegenüber der Polizei.
Respekt ist ein ganz wichtiger Begriff. Respekt für die Broncos. Respekt für die Kontrollierten. So ganz normal, angepasst, wollen sie noch immer nicht sein, die Broncos. Und eigentlich, so Widmer, sei das eine Stärke seiner Jungs.
Darum verstehen wir vielleicht auch die Denkweise dieser Gruppierungen auch gut und können darauf eingehen, weil wir früher auch solche Probleme hatten.
Befremdet zeigen sich die Broncos unterwegs tatsächlich nur einmal. Das Kontrollbedürfnis eines älteren Paares lässt die Ordnungshüter staunen.
Sie gehen tatsächlich mit ihrer Katze laufen. Du hast Schnürchen gemacht. Oh, die Arme.
Katzen an die Leine legen. Vom Lebensgefühl des Born to be Wild bleibt da nicht mehr viel.
Sascha Buchbinder. Es regnet nicht und die Briten sind euphorisch. Die Olympischen Spiele in London machen es möglich. Wir setzen uns mit unserem Großbritannien-Korrespondenten Martin Alliot in den Hyde Park und verfolgen mit Londonern ihr Olympia.
Jeden Abend versammeln sich Zehntausende von Londonern im Hyde Park vor riesigen Bildschirmen, um das sportliche Geschehen in der Atmosphäre eines Familienpicknicks auszukosten.
It feels pretty spectacular, special. I'm pretty proud of London for putting on such an amazing event so far. I've been impressed.
Sebastian ist beeindruckt und stolz auf London.
Amazing, they're really exciting.
Jess ist fast sprachlos.
Very organized. I think we should be proud of how organized it's been. There haven't really been many slip-ups yet, but don't speak too soon.
Lydia preist die Organisation und stellt leicht verwundert fest, es habe bisher kaum Pannen gegeben. Aber es sei ja noch nicht fertig. Neigen die Engländer nicht eher zum Pessimismus?
Yes, we do always think it's going to rain, but it hasn't rained very much, and that is very unusual.
Ja, gibt sie zu, namentlich bezüglich des Wetters. Aber es habe ja bisher kaum geregnet. So kommt ihre Freundin Jess zu einem objektiven, abschließenden Urteil.
Obviously, we're the best Olympic holders ever.
You think so?
And we will be the best in history. Yeah, Great Britain.
We're very proud.
Großbritannien werde als die beste Veranstalterin von Olympischen Spielen in die Geschichte eingehen. Deshalb sei sie sehr stolz. Hunderte sitzen auf Holzspänen, die vorsorglich auf dem Gras von Hyde Park ausgebreitet worden waren, um im Falle von Regen einen Sumpf zu verhindern. Sie essen Hamburger, die hier ausnahmsweise nicht vom übermächtigen Sponsor stammen müssen, und trinken Bier. Die Stimmung ist entspannt und friedlich. Nur wenn britische Sportler auftreten, macht sich gemäßigte Aufregung breit.
When the tickets were available months ago, I was being a bit of a damp squid and thought I wasn't that bothered. I watch on TV, but now having seen, you know, the atmosphere, I wish I'd booked tickets. And now I'm trying, and it's a bit too difficult. So.
Als die Eintrittskarten vor Monaten ausgeschrieben wurden, gibt Matt zu, habe er sich nicht darum gekümmert. Aber jetzt, wo er die gute Stimmung sehe, wäre er doch lieber mittendrin. Nur sei es dafür jetzt zu spät. So sind die durch kaum etwas zu erschütternden Londoner fast widerwillig in diese Spiele hineingezogen worden. Der unerwartete Medaillensegen trägt gewiss zum Wohlbefinden bei. Aber auch in der Feststimmung bleibt alles gesittet und ordentlich. Bitte halten Sie die Velospur für Radler frei, mahnt ein freundlicher Helfer die Heimkehrer unablässig. Denn Ordnung muss sein.
Martin Alliot. Und das war's, das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Christoph Studer, am Mikrofon Peter Vögeli. Das nächste Echo gibt's um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.